Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zur keine Ahnung wievielten Folge von Geistzeit. Und am liebsten würde ich jetzt volle Kanne mit einem Stapel Blätter mal hier ins Mikrofon rascheln. Aber ich lasse, bevor ich das tue, mal den Thorsten rascheln. Hallo Thorsten, schön, dass du dabei bist.
Hallo Andi, ich kann auch so ein bisschen rascheln.
Ja. Und was da raschelt, sind in der Tat, ihr lieben ZuhörerInnen, 13 DIN A4 Seiten, Schriftgröße 12. Und auf diesen DIN A4 Seiten haben wir alle Antworten, die von euch reingegangen sind, zusammengetragen. Wir haben sie versucht auch zu strukturieren, zu verstehen, haben uns damit beschäftigt und wollen eure Stimme hier so richtig zu Gehör kommen lassen und wollen in einer Reaction-Folge das, was ihr geantwortet habt auf die Frage, was fehlt uns, was fehlt mir, wenn Gott fehlt, das wollen wir heute nochmal so richtig vors Auge nehmen und darauf rumdenken. Und wir sind da zum Glück nicht alleine unterwegs, sondern die Herausgeberin dieses kleinen Büchleins, was uns zu dieser Podcast-Folge inspiriert und angestiftet hat, ist dabei. Herzlich willkommen, Friederike Osthof.
Hallo Andreas, hallo Thorsten.
Ja, dieses kleine Büchlein, was fehlt, wenn Gott fehlt? Du hast noch mal in den letzten Tagen auch kurz da reingeguckt. Wenn du das jetzt noch mal mit einem Abstand von ein paar Jahren in die Hand nimmst, was empfindet man dabei? Was denkst du im Rückblick so über dieses Projekt?
Also ich habe durch diese Texte noch mal durchgeblättert und ich muss sagen, die sind gut gealtert. Also das ist nicht so, dass ich denke, ja, das war denn damals und so. Überhaupt nicht, sondern es beeindruckt mich immer noch die Art mit dieser Ernsthaftigkeit und die Genauigkeit und die Unterschiedlichkeit, mit der diese verschiedenen Leute auf diese Frage reagiert haben.
Ja, ich habe auch gedacht, dass die Frage eignet sich so sehr, um ganz unterschiedliche Perspektiven mal in einem Bändchen und hoffentlich auch in unserem Podcast heute noch einmal miteinander ins Gespräch zu bringen. Du bist unsere Chefin hier in der Abteilung Lebenswelten der Reformierten Kirche des Kantons Zürich. Und ich darf das verraten, also das war nicht so ganz einfach. Und ich stelle dich mal vor als diejenige, die wir nötigen mussten, bei uns im Podcast mitzumachen.
Aber wer kann eurem Charme sich entziehen?
Ah, wie schön. Ein paar Daten, ein paar Informationen. Du hast gearbeitet als Hochschulpfarrerin, hast ein Studienhaus geleitet, warst Kulturbeauftragte der Reformierten Kirche, warst engagiert bei der Gestaltung und Durchführung der 500-Jahr-Feier zum Reformationsjubiläum hier in Zürich und bist jetzt eben in der Kirchenleitung mit dabei. Und natürlich bist du auch eine Theologin, was heißt natürlich, du bist eine Theologin und hast eine Dissertation geschrieben über einen Theologen, Richard Rothe, einen liberalen Theologen, der vielleicht oder bestimmt etwas mit unserem Thema heute zu tun hat. Vielleicht kommen wir noch mal intensiver auf ihn zurück, aber könntest du mal ganz kurz andeuten, wo du denkst, ja, was fehlt, wenn Gott fehlt, Gesellschaft und Glaube und so weiter. Was macht Richard Rothe an dieser Stelle vielleicht bis heute interessant?
Also das Erste, was ich sehr interessant finde, damals wollte ich mich ja einfach mit dem Thema nochmal genauer beschäftigen. Weil obwohl ich ziemlich lange Theologie studiert habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe alles nur so ein bisschen oberflächlich. Wenn einmal nur das Thema richtig behandeln. Und das 19. Jahrhundert hat mich sehr interessiert, weil damals die eigentlich schon Themen hatte, die uns heute so beschäftigen. Also Leute haben sich auch aus der Kirche zurückgezogen. Also diese Entfremdung vom Christentum und Gesellschaft ist damals sehr virulent gewesen und ich fand es sehr interessant, wie diese Theologen sich darauf bezogen haben. Und der Richard Rothe war eigentlich, darf es gar nicht laut sagen, zweite Wahl, weil ich wollte eigentlich Schleier machen, aber angesichts der Überfülle von Sekundärliteratur habe ich gedacht, da verschlucke ich mich, bevor ich einen Satz geschrieben habe. Und dann hat mir der Walter Muster damals hat mir empfohlen, schreiben Sie doch über Richard Rothe, Frau Osthoff. Und das habe ich dann auch gemacht. Und mich hat in dem fasziniert, dass er aber probiert hat, die verschiedenen Strömungen, wo da virulent waren in dem 19. Jahrhundert, zusammenzubringen. Der war auf der einen Seite wirklich ein Vollblut-Pietist, oder er wurde es während des Studiums. Und gleichzeitig hat er beim Schleiermacher studiert und gilt ja auch als Vermittlungstheologe. Und er ist nachher, als Professor war er auch in der Kirchenpolitik tätig und hat da eigentlich sehr moderate Positionen vertreten oder fortschrittliche. Und er hat immer probiert, diese verschiedenen Strömungen zu vereinen. Und das, im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich bin ich auf dem seiner Spur geblieben, ohne dass ich das irgendwie vorgehabt hätte. Aber das finde ich schon interessant.
Kannst du die beiden Hauptströme, die er vereint hat, kannst du die nochmal ganz kurz nochmal nennen und skizzieren?
Also vielleicht mache ich das an dieser These, für die er ja wahnsinnig bekannt ist, oder das ist meistens das Einzige, was die Leute über den wissen. Dass er gesagt hat, zu einem relativ späten Zeitpunkt in seinem Leben, dass er gesagt hat, die Kirche geht in die Gesellschaft auf. Und da war so eine Situation, dass die fromme Teile von der Kirche gefunden haben, Untergang des Christentums und des Abendlandes, und jetzt geht alles der Bach runter und wir verlieren alles das, was das Wichtigste ist vom Christentum. Und die andere, die eher liberale Kräfte, so vorwärts in die Moderne, und wir müssen mit denen Tools und wir müssen bei den Leuten bleiben und so weiter. Und in dem Moment hat er gesagt, und da hat er wieder vermittelt, hat er gesagt, nein, das geht nicht Bach runter, sondern das, was uns so wichtig ist, das hat sich sozusagen in die Gesellschaft hinein und hat diese anverwandelt. Und wir müssen uns gar keine Sorgen machen, sondern wir können getrost weiter in die Zukunft treten. Es ist unheimlich konstruktiv gewesen, was er da gemacht hat.
Hm. Und das hat sehr wohl etwas mit manchen Antworten zu tun, die auch gegeben worden sind, wo Leute sagen, ja, eine bestimmte Vorstellung von Gott, die habe ich losgelassen, aber die Funktion oder das, was mir so gut getan hat oder gut tun würde oder so, das finde ich an anderen Stellen wieder, wo also so ein gewisser Transfer stattgefunden hat. Damit werden wir uns jetzt in den nächsten, ungefähr 20 Minuten auf jeden Fall beschäftigen, weil jetzt wollen wir mal miteinander auftauchen. Also, was wir vorhaben ist, wir gehen jetzt ein auf die Antworten, die von unseren HörerInnen eingeschickt worden sind, auf allen möglichen Kanälen, auf reflab.ch, über Podigy, Spotify, über Instagram, über Facebook. Und natürlich werden wir das nicht stundenlang vorlesen können, aber wir werden so die Sachen, die uns so typisch, so wir haben das geclustert, wir haben das ein bisschen geordnet, wie sieht das Spektrum aus? Und da werden wir einiges auch im Originalton hier mal einbringen. Und dann werden wir ja völlig, also mehr oder weniger spontan, dann nochmal Bezug drauf nehmen und das unter Umständen nochmal vertiefen und nochmal ein bisschen da weiter dran rumdenken. Das ist so der Fahrplan für die nächsten ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten. Und Thorsten, uns ist aufgefallen, das Spektrum ist jetzt nicht so das mega breite Spektrum, was möglich wäre. Wir hatten in der Folge, wo wir dieses Thema ja schon mal hatten, festgestellt, dass der Autor, wie heißt er mit Vornamen, Jan Lofeld. Dass er eben den Begriff des Apatheismus dort stark macht und sagt, es gibt weite Teile in unserer Gesellschaft, die sind apathisch gegenüber der Gottesfrage, gegenüber religiösen Fragen. Die zucken nur mit den Schultern, wenn du mit denen mit der Frage kommst, was fehlt dir, wenn Gott fehlt. Da haben die überhaupt nichts mit zu tun, überhaupt keinen Berührungspunkt. Ich denke, man kann echt sagen, aus diesem Spektrum haben wir verständlicherweise überhaupt keine Antworten bekommen, weil, ich meine, also so jemand käme ja nicht im Traum auf die Idee und hört sich Podcasts an im Rahmen unserer Staffel, gibt's was Neues von Gott? Also, weil das geht ja völlig an denen vorbei. Wir hatten aber durchaus Antworten, die aus dem Bereich des, ja, ich würde jetzt mal nennen, so atheistisch kommen. Vielleicht, um das Spektrum da mal kurz abzustecken, also die eine Seite des Spektrums, da schreibt jemand, ich bin eines Samstagmorgens aufgewacht mit dem Gedanken, dass ich nicht mehr glauben kann und will. Es war der beste Moment seit Jahren. Endlich frei, endlich Luft. Ich glaube, mir fehlt ohne Gott nur ein kompliziertes Vorzeichen vor allem Denken über das Leben und die Welt. Ich finde es ohne ihn viel einfacher und logischer. Es fällt mir schwer, das jetzt in einem kurzen Text zu formulieren. Gott gehört natürlich immer noch zu mir. Der Glaube an ihn hat mich geprägt. Aber ich kann gut damit leben, ihn als Teil meiner kulturellen Prägung zu verstehen. Das waren so ein paar Antworten, die kamen. Da würde ich sagen, würdest du übereinstimmen, Thorsten? Das ist sicherlich der eine Rand unseres Spektrums an Antwort.
Genau, und das ist ja im Grunde die Stimme, die sagt, was fehlt mir ohne Gott? Nix. So. Und wir wissen, dass das gesamtgesellschaftlich breiter ist als abgebildet bei uns. So, nur bei manchen ist es so selbstverständlich, die finden es nutzlos, das noch irgendwie mitzuteilen. Die kriegen das gar nicht mehr mit. Das ist uns auch klar. Ne? Ja, und es gab die andere Seite des Spektrums, die jetzt vermeintlich das Gegenteil ist, aber vielleicht ist sie auch so ein bisschen so ähnlich auf der anderen Seite des Spektrums, wo Menschen sagen, was ist das für eine komische Frage, wenn ich an Gott glaube, kann er mir gar nicht fehlen. So, es gibt Menschen, für die Glaube so selbstverständlich ist, so gewiss, Gott ist so allgegenwärtig in ihrem Leben, die haben Mühe zu verstehen, was wir hier machen. Weil für die ist das alles klar. Und ich glaube, das müssen wir auch alle mal anerkennen. Also es gibt diese Haltung. Es gibt die Menschen, für die ist Gott selbstverständlich kein Thema. Und es gibt andere, für die ist die Möglichkeit von Zweifel oder Unglaube unvorstellbar. So. Und es gibt viele dazwischen. Uns haben viele dazwischen geantwortet. Und da werden wir sicher auch am meisten jetzt drüber reden.
Friederike, wie würdest du jetzt, nachdem du ja auch, wir haben das ja mit dir vorbereitet, wir haben diese Antworten, du hast sie auch angeguckt, wie würdest du dieses Spektrum dazwischen in deinen Worten beschreiben, aus dem die Hauptanzahl der Antworten kommt, die uns zugeschickt worden sind? Was sind das für Menschen? Was ist das Charakteristische, wenn die Frage beantworten, ja, was fehlt mir, wenn Gott fehlt?
Also was mir aufgefallen ist, dass die Sachen alle biografisch gefärbt sind. Oder es spielt eine Rolle, wie jemand aufgewachsen ist. Es spielt eine Rolle, was für Entwicklungen durchgemacht worden sind und wo man zum jetzigen Zeitpunkt steht. Und das bestimmt natürlich auch eine Nähe oder Ferne zu dem, was die Leute für Glaube halten. Oder wo, genau. Und deshalb, wenn der Thorsten sagt, es gibt auf der einen Seite die Gottferne und auf der anderen Seite das volle Gottesbewusstsein, muss man sagen, in einem selber gibt es auch die verschiedenen Ebenen. Vielleicht nicht mit allen Ausschränkungen, aber man wächst auf und wird mit einem Gottesbild konfrontiert oder das ist einfach da. Und nachher entwickelt man sich weiter und überlegt sich, ist mit anderen Leuten im Austausch. Und dann gibt es so wie so verschiedene Ebene, wie so das kulturelle Gedächtnis, wo in einem selber ist, wo auch die früheren Traditionen noch vorhanden sind und in dem navigiert man.
Das geht so ein bisschen in das Thema, was wir im letzten Podcast hatten, Gott 9.0, wo wir diese Bewusstseinsstufen mit einem jeweils sich auch verändernden Gottesbild ja mal kurz angeschaut haben. Thorsten, magst du uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen in einige der konkreten Antworten und auch wie man das clustern könnte, wie man diese Antworten unter Hauptstichworten auch zusammenfassen könnte?
Ja, das ist nicht so einfach. Ne? Wir haben uns da echt Rat geholt bei künstlicher Intelligenz und gesagt, wir sind erschlagen, wir haben Dutzende Antworten, sortier mal. Was man dann vorgeschlagen bekommt, ist dann auch tatsächlich klug und spiegelt aber Dinge, die wir so aus Religionstheorie, Religionsgeschichte irgendwo auch wissen. Was ist der von außen beschreibbare Zweck oder Nutzen von Religion? Na, zum einen ist es irgendwas mit Zusammenhalt, Gemeinschaft, Integration. So, dann ist es immer etwas mit Orientierung, so mit Maßstäbe, Gut und Böse. Und dann hat es aber auch eine existenzielle Seite, wo es um Fragen wie Trost oder Trauer geht. Und im Grunde ist das, was wir gespiegelt bekommen. Und da können wir jetzt einfach mal durch einzelne Beispiele hindurchgehen, so was da für Menschen tragfähig ist.
Also ich gehe mal direkt, weil wir ja meistens eher mit der Zeit hier ein bisschen ringen. Ich schmeiß mal direkt mein bewegendstes Beispiel in den Ring. Das wurde mir auch persönlich zugeschickt und ich habe mit dem Absender dieser E-Mail auch dann noch einmal besprochen, ob ich das hier in einer anonymisierten Form mal mitteilen darf. Überhaupt, wir haben jetzt uns entschieden, alles anonymisiert zu halten. Also wir werden hier keine Namen nennen. Jedenfalls, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass mir da ein bisschen die Augen feucht geworden sind, als folgende Antwort kam. Es ist eine Person, die jahrelang nicht wusste, dass sie Autistin ist. Und sie hatte von ihrem Leiden an einer Welt geschrieben, mit der sie permanent überfordert war. Und erst seit sie weiß, dass sie Autistin ist, kann sie etwas besser am Leben teilnehmen. Und sie erlebt in ihrem Glauben an Jesus einen Gott, der barrierefrei mit ihr kommuniziert und sie mit ihm. Und sie schreibt, was fehlt, wenn Gott fehlt? Ich würde sagen, seine Art der Wahrnehmung würde fehlen. Und von Gott wahrgenommen zu werden, ist das Höchste, was ein Mensch erleben kann. Was denkt ihr über diese Sehnsucht? Eine Sehnsucht, erkannt, wahrgenommen, gesehen, verstanden, geliebt zu werden in einer Weise, die sehr außergewöhnlich ist. Und jetzt sagt da jemand, das würde mir fehlen, wenn ich mich von Gott nicht auf diese Weise wahrgenommen wüsste.
Also mir hat dieser Ausdruck vom barrierefreien Zugang zu ihr, das hat mir mega gefallen, weil offensichtlich Gott nicht durch irgendwelche pädagogische Maßnahmen oder Gesetze dazu gebracht werden muss, Formen von Behinderung zu überspringen. Oder? Mhm. Aber abgesehen davon ist das vermutlich der tiefste Wunsch von jedem Menschen, dass er oder sie erkannt wird, gesehen wird, wertgeschätzt wird, so wie er oder sie ist. Und das durchzieht ja eigentlich auch die Bibel immer. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du. Das ist einfach was ganz Existenzielles.
Also denke ich auch, dass diese existenzielle Seite, die Sehnsucht nach einem Gegenüber, nach Gemeinschaft, nach nicht einsam oder verloren sein, dass sich das durchzieht. Und es gehört zweierlei dazu. Ne? Man kann es abstrakt beschreiben, so es geht um ein Gehalten oder getragen sein. Jetzt Zitate von Leuten, die wir haben, so das Gefühl geliebt zu sein, das Gefühl angenommen, anerkannt zu sein. So, und das muss ich aber irgendwo biografisch verbinden. So, ne? Also einfach zu predigen, Gott ist das Gegenüber, das dich bedingungslos liebt. Spürst du nicht auch in deinem Herzen, dass du das brauchst? Würden viele sagen, ich spüre mal kurz nach. Nee, ich spüre es nicht. Ich spüre es gar nicht, weil ich habe irgendwie viele Freundinnen und komme eigentlich gut zurecht und brauche das gar nicht. So, also es gibt die Gedanken, die Idee und viele Menschen erzählen konkret biografisch, ich mache die Erfahrung, ich werde übersehen. Oder ich passe nicht rein. Ich bin in einer Art und Weise, wo ich in dieser Gesellschaft oft irgendwie Ausgrenzung erlebe. Bei Gott habe ich ein Gegenüber gefunden, ein Du gefunden, eine Heimat, wo ich passe. Und das tut mir unglaublich wohl. So, und diese Idee, aber auch diese Erfahrung, diese biografische Erfahrung, das muss irgendwie zusammenkommen, dass das stabil wird.
Ich glaube, dass das miteinander zusammenhängt. Also wenn jemand nicht dieses Grundvertrauen mit auf den Weg gekriegt hat, dann wird es auch mega schwierig sein, das bei Gott zu erfahren. Und man kann dann die Sehnsucht entwickeln zum Beispiel und kann sagen, ich möchte es aber erfahren und sich dann dahin entwickeln. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man sagt, ja, bei Gott finde ich jetzt einfach das Grundvertrauen und bei den anderen Menschen finde ich es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also da würde ich sagen, ich kenne beides. Ich kenne Menschen, die eine sehr stabile christliche Familie, Beziehung und die es irgendwann schaffen, die Erfahrung mit Papa und Mama zu übertragen ins Grandiose und alles, was heil und wertvoll und gut in ihrer Kindheit war, die schaffen sich in ihrem Glauben einen Schutzschirm, der sie durchs ganze Leben begleitet. Und das geben sie auch weiter an ihre Kinder. Schön. So, und dann kenne ich Menschen, die das Gegenteil erleben, Vernachlässigung und emotionale Verwahrlosung und fehlende Anerkennung und für die Glaube eine Form von jetzt finde ich, was ich immer vermisst habe, ist. Und viele dramatische Bekehrungsgeschichten funktionieren, glaube ich, so, dass Menschen in Gott das finden, was immer gefehlt hat.
Ja, ja, das stimmt, das leuchtet mir ein.
Also, Friederike, du bist ja auch eine Freundin wohlgeratener, schöner Texte. Und ich habe hier einen Text für mich markiert, der, ja, das war... Das fand ich schon schön, wie das da so formuliert ist. Und das geht eben haargenau in diese Richtung. Da schreibt jemand Zweifel. Ja, ich habe Zweifel. Zweifel, ob Gott mich wirklich trägt. Zweifel, ob es Gott, so wie wir ihn uns denken, wirklich gibt. Zweifel, ob Beten sich lohnt. Zweifel, ob tatsächlich alles zu einem guten Ende kommen wird. Aber woran sonst sollte ich mich festhalten? Was sonst trägt mich, wenn nicht Gott? Wer sonst hört uns, wenn nicht Gott? Wer sonst könnte die Dinge am Ende zu einem guten Ausgang bringen? Wer würde mich sehen, wenn niemand mich sieht? Bei wem wären meine Tränen gut aufgehoben? Wer hörte das Schreien der Herzen, das Flehen der Verlassenen, den Schmerz der Zerbrochenen? Wer würde sehen, was im Verborgenen geschieht? Wo wäre das Licht, das die Dunkelheit erhellen wird? Was gäbe es zu hoffen, wenn nichts als Scherben zurückbleiben würden? Wer wäre noch da, wenn niemand mehr da ist? Könnte man sagen, Gott ist eigentlich das, was fehlt, was uns fehlt? Oder?
Ich verstehe nicht, warum du mich das jetzt fragst, weil dieser Text hat den Zweifel und dann kommt diese Kehre, wie bei den Psalmen, oder? Ja. Also einer zweifelt wie verrückt und wenn er ganz unten angekommen ist, dann kommt da so das Trotzdem, oder? Als ob jemand Luft holen muss durch diese ganzen Widrigkeiten, die ihn bedrängen und zurückfindet zu einer offenen, hoffnungsvollen, zukunftsgerichteten Perspektive, die wie alles umfasst, den Trost, die Hoffnung, auch die Energie zum Weitermachen, also eigentlich zurück ins Leben findet.
Und ich finde das auch gut, dass wir hier erstmal überhaupt gar nichts irgendwie beurteilen oder kaputt diskutieren, sondern was mir hier auch gut gefällt, ist so dieses offene, ehrliche, ja, was sonst? Was sonst, wenn nicht Gott? Finde ich auch schön, wenn ein Mensch dazu stehen kann.
Und ja, es ist ja immer auch eine Frage der Biografie. Und ich glaube, also gut, ich meine, es ist auch reformierte Kirche, dass wir sagen, die Menschen in ihrer Vielfalt, so sind sie von Gott geschaffen, es sind lauter legitime Wege. So, und dann gibt's Wege, die haben eigentlich, die sind sehr gleichförmig. So entweder gleichförmig mit Gott oder gleichförmig ohne Gott. Und dann gibt's Menschen, die kennen große Berg- und Talwanderungen. So, und die kennen Höhenerfahrungen, wo sie mit Gott sehr close sind. Und dann machen sie die Erfahrung, das kann wegbrechen. So, und haben diese Zerrissenheitsgefühle. Und diese Zerrissenheitsgefühle, die sind jetzt nicht besser als das, was die anderen erleben. Vielleicht sind sie interessanter, weil in diesen Zerrissenheitsgefühlen kommen so Fragen auf. Man hinterfragt nochmal das eigene Geborgenheitsgefühl, was man mal hatte. Und man checkt die andere Seite auch schon mal probeweise. Was wäre denn, wenn alles wegbricht?
Also diese Zerrissenheit oder diese Zweifel sind ja ausgelöst durch aktuelle Situationen. Das sind Personen, die reagieren auf das, was passiert. Und wer kann das nicht verstehen, dass man dann in Zweifel kommt, ob wirklich alles so gut ist oder so, so heil und so geborgen, sondern wo die Wirklichkeit andrängt und wie alles kaputt machen will. Und das sind sehr offene und sensible Leute. Und nachher gehen die da durch und findet offensichtlich wieder zurück. Und es gibt ihnen dann die Kraft, weiterzugehen. Also deshalb gehört das für mich zum Glaube dazu.
Ich würde an dieser Stelle fast so weit gehen und würde sagen, dass überhaupt die Erfahrung dass Gott nicht da ist, dass er abwesend ist, dass er fehlt. Also fehlen hat ja auch durchaus eine mehr Bedeutung als einfach nur, er ist abwesend, sondern Gott fehlt. Er scheitert, er liefert nicht, er kriegt es nicht auf die Reihe, was ich so von ihm erwartet hätte oder so. Ich meine, das gehört zum Glauben unbedingt mit dazu. Ich würde mich sogar auf Luther berufen, dass er sagt, diese Anfechtung, auch in gewisser Weise gehört der Atheismus da auch für mich zum Glauben mit dazu.
Ja, also irgendwann ist mir mal eigentlich bewusst war, ich glaube, nachdem ich diese Talmud-Studien vom Levinas gelesen habe, wie die mit dem Text umgeht, oder? Die windet sich da so rein. Und dann habe ich das probiert bei meiner Bibellektüre. Und wenn man sich so auf so Texte einlässt, dann plötzlich gibt es ganz viele verschiedene Vektoren, in die die Geschichte geht. Und das ist nur Anlass, ein da reinzuziehen. Und öfters treibt sie so weit, dass man Gott beinahe rausschmeißt aus der Geschichte. Das ist schon von Anfang an so. Das ist in der Bibel so. Und die Bibel ist aber immer auch eine Geschichte, wo dann den Gott doch wieder reinholt.
Ja, und ich hätte zum Beispiel vor 25 Jahren gesagt, nee. Nee, weil die in der Bibel sind ja wirklich sehr festgläubig und treu und die werden ja herausgefordert und versucht von Gott. So, und ihr Ringen mit Gott ist ja eine Form des Festhaltens an Gott. Die ganzen Psalmen, so, da wird an Gott festgehalten, man klammert sich an Gott und die Erfahrung des Leidens gehört dazu. Und es gab Zeiten in meinem Glauben, wo ich gesagt hätte, also das ist ganz wichtig, dass man festhält, auch in der Krise, auch im Leiden. Und ich hätte das Gefühl gehabt, es gibt in der Moderne ein zu starkes Liebäugeln mit dem Zweifel, mit dem Atheismus, mit dem Unglauben, wo man sich in gefährlicher Weise öffnet Strömungen, die eigentlich den Glauben auflösen. Da stehe ich jetzt nicht mehr, aber ich kann mich gut erinnern, dass ich das mal so gesehen habe.
Also finde ich gut, dass du das gerade mit dem Wort Versuchung gesagt hast. Es ist ja genau die Hiobsgeschichte, ist eine Versuchungsgeschichte oder auch Isaaks Opferung. Und ich finde eigentlich, dass der Glaube sagt, es sind alles Versuchungen und damit die Widrigkeiten vom Leben sozusagen schon in diese Geschichte mit reinpackt, das finde ich höchst problematisch. Und eigentlich ein Mangel an Vertrauen auf den Glauben. Weil in dem Moment, wo man sagt, wenn man das offen lässt und sagt, ja, es gibt Sachen, die einen zweifeln lassen oder die einen in eine Krise bringen, es ist einfach so im Leben. Also kann mir keiner sagen, dass es nicht so ist. Und dann die Leute durch die Krise gehen lassen und sie auf dem Weg begleitet oder, ja, fände ich gut. Und dann darauf vertraue, dass das schon in die richtige Richtung geht. Das wäre einfach viel weniger Zwang und dieser Prozess, der läuft, könnte man einfach durchlaufen lassen und positiv gegenüber den Menschen sein und auch dieses Zynische von der Versuchung bei dem Hiob oder bei dem, ich sag's, Opferung, also das sind auch so Geschichten, wo Gott eigentlich beinahe aus der Geschichte rausgeschmissen wird.
Ja, und ich habe manchmal den Eindruck, dass das in manchen Theologien oder auch in manchen Formen des Glaubens ein sich ständig wiederholender Mechanismus ist. Ich mache es nochmal an einem anderen Beispiel deutlich. Jetzt gerade der Luther, auf den ich mich berufen habe, der geht wirklich durch tiefste Tiefen, durch existenziellste Nöte bis hin zu Höllenangst und am Ende dieses wahnsinnigen Prozesses leuchtet, kommt er zu der Erkenntnis und zum Durchbruch, Gott ist mir gnädig. Und ein lutherischer Konfessionalismus setzt das, was das Ende der Erfahrung gewesen ist, an den Anfang. Und dann steht von Anfang an fest, Gott ist gnädig und daraus wird alles abgeleitet. Und mir kommt das eben oft so vor, dass bei den Menschen, die sich jetzt hier teilweise auch ja ein Stück weit sagen, ja, was sind das für komische Fragen und so weiter und so fort, durchaus berechtigt auch, wie du das gesagt hast, dieses, es gibt ein falsches Liebäugeln vielleicht mit Zweifeln und mit dem, wo wir darüber sprechen. Aber ich habe oft den Eindruck, da geschieht dasselbe. Man geht davon aus, man setzt die Erfahrung, dass man durch das Zweifeln, durch das Zerbrechen, durch diese dramatischen auch Phasen, dann doch wieder sich geöffnet hat und irgendwie zu Gott gefunden hat, das steht wie von vornherein fest. Und ich persönlich möchte das offen halten. Das finde ich schon ein zu starkes Framing. Es gibt Erfahrungen, es gibt eine Wirklichkeit des Lebens. Da würde ich zunächst einmal tatsächlich auch das nicht wieder theologisch vereinnahmen, indem ich sage, ja, da steckt überall Gott dahinter. Das steht für mich überhaupt gar nicht fest. Und manchmal finde ich, Gott muss aus diesen Geschichten auch rausgedrängt werden, damit wir sie auch zutiefst und auch authentisch erleben und da auch durchgehen. Sonst kürzt man irgendwie was ab.
Ja, und insofern fand ich viele Zuschriften an uns aus diesem Zwischenbereich wohltuend, befreiend. Leute, die geschrieben haben, mein Glaube hat sich verändert. Ich habe gelernt, dass ich auch kritisch und manchmal zweifelnd sein kann, dass ich mit Gott ringen darf, dass ich streiten darf mit ihm und trotzdem gläubig bin. Das musste ich auch lernen. Ich würde auch sagen, das ist ein kirchengeschichtliches Learning. Es gibt viele Jahrhunderte, da ist das in das verbotene Gedanken. Das gilt als streng verboten. Da ist Glauben eine Pflicht. Und wenn du da anfängst zu wanken, fragt die Polizei nach, was los ist. Und wenn du fällst, da wirst du verjagt oder verbrannt. Das ist ja ein Großteil der Kirchengeschichte. Also ich würde es feiern als eine Glaubensgeschichte, dass wir lernen, Zweifel, Anfechtung, Krisen als Teil des Weges und nicht als Infragestellung des Glaubens anzuerkennen.
Ist ja in der Bibel auch so geschildert, oder? Dass das da dazugehört. Und ich habe mir schon öfters überlegt, in frühere Zeiten, wo es quasi staatliche Macht und Kirche noch zusammengegangen sind und durch die Kirche auch eine große Sozialkontrolle ausgeübt wurde, ob es nicht diese verschiedenen Formen von Glauben doch gegeben hat. Also wenn du natürlich so übergeordnete Gesetze hast, wo gelten, dann gibst du den Leuten interne Freiheit. Also nicht, dass ich mich daran zurückwünschen würde, ich möchte nur sagen, ich glaube, dass immer schon die Leute unterschiedlich geglaubt haben. Nur haben sie das früher nicht zum Thema gemacht, vielleicht auch sich selber nicht mehr gegenüber. Aber sie haben sich natürlich dann auch unterschiedlich verhalten. Also du kannst dich ja in so eine Pflicht, kannst du dich stellen wie in so ein Haus, wo dir was vorgibt, aber du verhältst dich je nach Situation unterschiedlich dazu. Deshalb, ich glaube nicht, dass alles, was heute so explizit ist, weil wir so individualistisch sind, ganz neu ist und früher nicht schon gegeben hat.
Und man musste dafür einen Preis zahlen. Ne? Also im 17. Jahrhundert finden wir ja fast gar keinen, der öffentlich lebt und sagt, dass er nicht glaubt. Im 18. Jahrhundert kennen wir berühmte Leute, für die völlig klar war, dass sie nicht glauben. Aber sie haben es auch nicht merken lassen. Ne? Reimarus, David Hume, die haben gesagt, ich bin noch nicht so bescheuert und sage, was ich wirklich glaube. Ich habe ja kein Leben mehr. Im 19. Jahrhundert, da machen es dann die Ersten. Aber es sind dann auch sofort Volksfeinde und Landesverräter. Und die kirchliche Propaganda ist ja Atheismus, ist ein furchtbares Übel. Wenn Menschen Gott nicht mehr respektieren, die werden auch Polizei, Staat, Gesetze, die werden nichts mehr respektieren. Wir werden in eine Hölle der Verbrechen und der Selbstsucht stürzen. Manche Kreise denken bis heute so. Es gibt heute Länder, wo Abfall von der Religion strengstens verboten ist. Das ist so die Hypothek, die wir irgendwo auch tragen.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt so diesen ganzen Bereich gestreift oder auch vertieft, wo Menschen uns geschrieben haben, mit Gott, oder ich sage es jetzt nochmal in unserer Fragestellung, ohne Gott fehlt so etwas wie so ein Bezugsrahmen. Es fehlt das, was in meinen Augen mir hilft, die Welt zu erschließen, aber in einer gewissen Weise auch als das Leben als etwas Sinnvolles zu verstehen. Wir haben Meldungen und Antworten bekommen, wo Gott die Funktion eines Korrektivs hat und wo es um Orientierung geht. Wir haben schon über dieses Gehalten und Getragen, dieses Aufgehobensein gesprochen, was Menschen fehlen würde ohne Gott. Teilweise durchaus auch dramatisch bezeugt und beschrieben. Also einer sagte, dass er wirklich in einer Lebensphase völlig am Ende war und einer tiefen Einsamkeit versunken ist und dann ein religiöses Erlebnis gemacht hatte, was schon viele, viele Jahrzehnte zurückliegt, aber was für ihn irgendwie bis heute so die große Leuchte ist, von der er nicht gedenkt, nochmal Abstand zu nehmen. Eine Klarheit und Helligkeit durchströmte mich und eine Güte und Liebe war da, als Gott sich mir vorstellte, hier bin ich, ich bin der höchste Gott, ich bin dein Vater und ich rette dich daraus. Also sehr bewegende, tiefgehende Berichte, Erfahrungen. Ich möchte unseren Blick nochmal auf etwas lenken, vielleicht jetzt zum Abschluss dieses Teils unseres Podcastes. Ganz viele sagen, ohne Gott keine Hoffnung, ohne Gott kein Zukunftsvertrauen. Und ich werf das mal hier in unsere Runde. Jemand zitierte und sagte, Ernst Bloch soll einmal gesagt haben, Hoffnung kann es nur geben, wenn das, was ist, nicht alles ist. Und in den vergangenen Tagen, wo wir ja miterlebt haben, dass der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel gestorben ist, er hat mal gesagt, der Herr ist mein Trotzdem, ich brauche ihn, um leben zu können, damit das, was hier ist, nicht alles ist. Das würde ich jetzt mit euch gerne noch mal ein paar Momente vertiefen. Ohne Gott keine Hoffnung, ohne Gott keine Zukunftserwartung.
Also, ob es das ohne Gott nicht gibt, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich würde sagen, mit Gott gibt's das. Weil was die beiden Zitate, wo du jetzt gebracht hast, schon ausgedrückt haben, du bist diesem, was jetzt passiert, was jetzt gerade passiert oder so verwirrendes ist oder verstörend oder einen mit Ärger oder in irgendeiner Form überrennt, bist dem nicht ganz ausgeliefert, weil du kannst dich auf was anderes beziehen. Du kannst dich auf Gott beziehen, du kannst dich auf christliche Überzeugungen beziehen, auf unsere ganze Tradition. Und dadurch hast du schon mal so zwei verschiedene Sachen, wo du miteinander ins Gespräch bringen kannst. Und das erlaubt, dass man Abstand nimmt von Überforderungen und einen Weg findet zum Weitermachen. Also was Konstruktives. Und das ermöglicht Hoffnung. Aber vielleicht haben das auch Leute, die nicht an Gott glauben.
Ja.
Also natürlich kann man das ohne haben. Im 20. Jahrhundert hatten wir eine Riesenbewegung, sozialistische, kommunistische Gruppen, die hatten starke Hoffnung, haben die auch auf große Transparente gesetzt, ne, dass der Kommunismus siegen wird, weil er wahr ist. Ich selbst hatte ja auch sozialistische Jugend und hatte das und für mich war das so diese politische Hoffnung auf Gerechtigkeit und Befreiung, das war für mich eine Realität und da habe ich Gott nicht nur nicht vermisst, im Gegenteil. Mir erschien Christentum und Gott eine Vertröstungsmaschine, die einen gerade für die Welt hoffnungslos machen soll, weil die Hoffnung auf das Jenseits gerichtet wird. Also in der Phase hätte ich gesagt, Gott ist überhaupt nichts, was Hoffnung macht, sondern Hoffnung eigentlich fehlleitet ins Jenseits, dass wir keine Hoffnung mehr für uns haben. Weil ich Hoffnung für diese Welt haben will, bin ich gegen Religion. Ich habe dann später entdeckt, das ist ein falsches Religionskonzept. Hoffnung bei den Propheten, bei Jesus ist immer Hoffnung für Menschen. Es ist Hoffnung auf Exodus, Hoffnung auf Gott, den Befreier. Für mich war das, also ich habe mich hier bei vielen wiedergefunden, was Leute uns schreiben, was fehlt, wenn Gott fehlt? Hoffnung fehlt. So die Vision von Frieden und Gerechtigkeit, das brauchen wir. Wer stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, wenn wir solche Hoffnung nicht mehr haben? Wir brauchen Hoffnung, um weiterleben zu können. So würde ich heute auch mein Christsein stark beschreiben. Aber ich weiß, das ist nicht selbstverständlich so. Es ist eine Frage, wie man christlichen Glauben versteht, auch biblische Texte. Man kann auch ganz woanders landen bei der Hoffnungsfrage.
Ja, also wenn du deine Jugend beschreibst, obwohl die nach meiner Jugend war, kann ich gut mitfühlen. Und der Sozialismus und der Kommunismus, die haben ja auch christliche Wurzeln. Das kommt aus dem Christentum. Die wolltet natürlich, die wolltet Gerechtigkeit, die wolltet, dass die Menschen ein besseres Leben haben, alles. Es ist einfach, es, es hat sich einfach völlig pervertiert. Und ich glaube, weil sie das Gefühl gehabt haben, oder macht Lunde Kocher, aber auch weil sie das Gefühl gehabt haben, sie könnte das selber herstellen. Eben, du hast ja dann gefunden, die nehmen endlich das Heft in die Hand und realisieren das endlich. Und der Christentum tut das nur vertrösten. Aber das ist genau das Problem. Weil in dem Moment, wo sie selber herstellen wollte, wird es total unmenschlich, menschenverachtend. Die haben nur noch an ihre Ideale, wie sie die realisieren wollte, und die Menschen haben gar keine Rolle mehr gespielt. Im Gegenteil, das ist einfach es ist schrecklich, wenn man sich diese Geschichte sich genau anguckt. Und deshalb finde ich, der Vorteil von einer religiösen Perspektive ist, dass man sich nie an die Position von Gott setzt. Sondern dass man eigentlich, wenn die Hoffnung sich entzündet im Blick auf Gott, angesichts von schrecklichen Zuständen, man gleichzeitig auf Gott hofft und aber so dazu animiert wird, was man selber beitragen kann, ohne dass man es selber realisieren muss.
Ja. Wir erinnern an Ragaz und Kutter, unsere Folgen. Also religiöser Sozialismus ist schon was Schönes, weil es ist Hoffnung mit Selbstrelativierung. Man kommt nie in die Gott-Position und kommt nie auf die Idee, sich oder die eigene Partei ja selbst zu vergöttern. Und das ist passiert. Das passiert mit Stalin, mit Mao Zedong, mit diesen ganzen Führern oder mit der Partei. Also es fehlt im Grunde, dass er und zweite Gebot, ne? Diese Selbstverabsolutierung zu durchschauen, dass man im Kampf für die Gerechtigkeit wahnsinnig ungerecht werden kann. Nicht, dass der religiöse Sozialismus das von allein alles in den Griff kriegt, aber er hat eine Chance, ne? Weil er solche Ideen zumindest kennt.
Ja. Ich habe mich auch reden gehört in manchen Statements. Eine Person schreibt, das fehlt, wenn Gott fehlt. Hoffnung, die Mut macht und Kraft gibt, um aufzustehen. Und das hat überhaupt nichts mit Jenseitsverdrüstung zu tun, sondern da geht es ja darum, jetzt aufzustehen. Ich finde das sehr, sehr schön und anschaulich, wie du das beschrieben hast, was da geschieht. Wir sind dem Leben, so wie es jetzt wirklich geworden ist. Möglichkeiten sind in der Vergangenheit zu Wirklichkeiten geworden. Dem sind wir erstmal ausgesetzt. Und manchmal fühlen wir uns dem auch ausgeliefert. Damit müssen wir umgehen. Und ich habe das ja auch schon öfters gesagt, die letzten Jahre meines Lebens waren auch nicht gerade so die tollen, wo ich oft gedacht habe, stehe ich nochmal auf? Wenn ja, wie wird das nochmal etwas mit meinem Leben? Und auch gerade angesichts dessen, was wir gerade gesellschaftlich, politisch, global erleben, bin ich zunächst mal tatsächlich eher auch vorsichtig mit, hey, wir Christen, wir sehen was du nicht siehst. Und wir Gottesgläubige haben was du nicht hast, nämlich die Hoffnung. Ich würde sagen, erstmal runter transformieren, erstmal ein bisschen so, ja, vielleicht sich auf die kleine Schwester der Hoffnung mal bescheiden und sagen, wir haben Zuversicht. Ich für mich sage, ich habe immer noch einen Sinn, der wach ist für die Möglichkeit des Guten. Und diese Möglichkeit des Guten, ich will das jetzt nicht theologisch, wer weiß wie, ausbreiten, aber die entsteht für mich, dass der Zeitpfeil eben nicht nur von der Vergangenheit in die Zukunft geht, sondern das wäre jetzt meine Variante, dass du sagst, da gibt es nochmal etwas anderes, an dem ich mich dann festmachen kann. Es gibt ein Reich der Möglichkeiten. Das muss man gar nicht religiös denken. Die Zukunft könnte man verstehen als die Zeit, wo die Möglichkeiten noch nicht wirklich geworden sind, die wirklich werden könnten in der Gegenwart. Und das jetzt religiös heißt für mich, ich mache mich fest an einem Geist, der in den Geschichten der Bibel, in den Geschichten vieler Menschen immer wieder es geschafft hat, sozusagen aus der Zukunft, aus dem Reich seiner Möglichkeiten uns etwas zuzuspielen, was ich unter der Herrschaft der Geschichte und wenn ich das logisch extrapoliere in die Zukunft, ich hätte mir das noch gar nicht mal ausdenken können. Und das führt bei mir genau dazu, dass ich sage, wer weiß, ich werde es überlebt haben, eines Tages. Mir werden die Möglichkeiten, neue Möglichkeiten werden mir zugespielt werden. Und dann erlebe ich das als eine Befreiung und als eine Art, wo ich wieder durchatmen kann und mit dem, was mir die Hoffnung auch rauben will, also es wenigstens aushalten kann, bis dass sich neue Möglichkeiten des Guten auch ergeben. Also vielen Dank an dieser Stelle. Wir schließen das mal so ein wenig ab und danken allen, die sich beteiligt haben an unserer Aktion von ganzem Herzen. Und jemand hat sich gemeldet und hat gesagt, ja, ihr habt das in dem Podcast, den ihr gemacht habt, relativ auf der individuellen Ebene besprochen und auf die Schiene gebracht. Was fehlt dir, wenn Gott fehlt? Diese Person hat sich dann auf Jürgen Habermas berufen, hat gesagt, in der Religion entstehen aber doch bestimmte Energien und bestimmte Kräfte, die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft sehr wichtig sind. Müssen wir jetzt nicht ausführen, was da alles so an Gedanken geäußert worden ist. Die Aufforderung kam dann, zieht das doch auch mal auf eine Ebene des Sozialen, auf eine Ebene auch des Gesellschaftlichen. Und das wollen wir jetzt noch mal auch miteinander tun. Was kommt euch in den Sinn, wenn ich euch jetzt fragen würde, was fehlt denn unserer Gesellschaft, bevor wir zur Kirche kommen? Was fehlt der Kirche, wenn Gott fehlen würde? Was würde unserer Gesellschaft fehlen, wenn Gott fehlt?
Also wenn Gott fehlt, wenn ich das jetzt wirklich mal so nehme, Gott als Gott und Gott als Wort, oder wenn unsere Gesellschaft Gott fehlt, würde das heißen, es gibt gar keine Bibel, weil Gott ist ja nicht da. Es wurde keine Erfahrung mit ihm gemacht, es konnte keine Geschichte aufgeschrieben werden. Es gäbe diese ganze denkerische Tradition nicht. Es gäbe keine Kunst, wo religiöse Szene vergegenwärtigt werden. Es gäbe eben diese biblische Geschichte, Weihnachten, Ostern, es gäbe alles nicht. Es gäbe in Zürich, müsste man sich vorstellen, eine Stadt ohne Kirche. Einfach, was wäre da? Wäre das alles zubaut? Gäbe es keine öffentlichen Räume mehr? Was wäre da? Also der Gesellschaft würde ohne Gott eigentlich recht viel fehlen und man müsste sich gut überlegen, weil sie wäre ja dann auch ganz anders, sie wäre vermutlich einfach ganz anders, aber man müsste sich gut überlegen, aus was sie noch bestünde.
So ein bisschen nach dem Motto, also wenn es ihn nicht geben würde oder geben könnte, dann müsste man ihn jetzt glatt erfinden, weil uns würde kulturell und so weiter einiges fehlen.
Ja, also eigentlich nur mal feststellen, was alles nicht da wäre, wenn diese christliche Tradition mit Gott nicht da wäre.
Die Frage ist ja ein bisschen ambivalent, ne? Also es gibt ja viele Statistiken, die sichersten Länder, die glücklichsten Länder, die gewaltärmsten Länder und so weiter. Fast immer ganz vorne bei den positiven Sachen sind Länder, die relativ säkular sind. Dann ist da Finnland und Island und Benelux und Skandinavien und Schweiz. Also es ist ja nicht die Erfahrung, dass je höher der Anteil der superchristlichen oder sonst wie gläubigen Menschen, desto sicherer, glücklicherer und wohlhabender eine Gesellschaft ist. Es ist gemischt. Dann würde ich aber schon auch sagen, es gab ja Heinrich Böll, deutscher Schriftsteller, der konfrontiert wurde mit, hat das Christentum nicht viel Schlechtes mit in die Welt gebracht? Er hat gesagt, ja, stimmt, sehr viel Schlechtes, bin aus der Kirche ausgetreten, so schlimm. Aber versuchen sich mal eine Welt ohne Jesus vorzustellen. Also ohne die langfristigen Wirkungen des Christentums, auch dieser jesuanischen Barmherzigkeitsidee. Vielleicht wäre es jetzt noch normal, dass an den Straßen Kreuze stünden, wo Verbrecher aufgehangen sind zur Abschreckung. So vielleicht wären römische Grausamkeiten mit Sklaverei und so immer noch normal. Und die Frage finde ich schon auch bedenkenswert, und das ist das Richard-Rothe-Thema, ne? Wie viel Christliches ist vielleicht auch eingegangen, auch in unsere säkularen Gesellschaften, die ja alle eine lange christliche Geschichte hatten.
Also ich wollte vorher nicht sagen, dass unsere ganze Gesellschaft voll von gläubigen Menschen ist, sondern ich wollte diese Prägekraft vom Christentum wollte ihn eigentlich nur sichtbar machen. Und natürlich leben wir auch in einer Gesellschaft, wo Säkularisierung weit fortgeschritten ist.
Ja. Und jetzt beim Zuhören kam mir eben diese Differenz nochmal, dass man sagt, ja, gläubige Menschen, die durchaus auch eben dann dazu neigen und sagen, Gott, das ist kein Thema, der ist allmächtig, der ist allgegenwärtig und wir sind die, die in seinem Auftrag hier jetzt auch loslegen. Die haben in der Geschichte bis auf den heutigen Tag durchaus auch, ich sag mal, wir haben da Schaden angerichtet. Aber das, was du gesagt hast, verstehe ich so ein bisschen, na, das wäre jetzt sozusagen die Erfolgsgeschichte des christlichen Denkens, der christlichen Ethik, der christlichen Tradition. Da hat ein Prozess stattgefunden, wo man heute doch anerkennen kann, da kam viel Gutes in die Welt durch durch den Glauben, den christlichen Glauben.
Also es kam natürlich auch viel Schlechtes.
Ja.
Aber auch eine Lerngeschichte, wo unsere Gesellschaft schon gelernt hat, wie man es besser nicht macht. Aber ich wollte nur auf die Sache hinweisen, die da sind, ob man ihnen glaubend oder irgendwie interessiert gegenübertritt. Oder? Also, das macht für jeden einen Unterschied, ob die Kirche in Zürich steht oder nicht steht. Das macht, oder überleg dir mal in das Museum, wie du da reingehst und die christliche Bilder rausnimmst. Oder die ganze Literatur, wo das ist. Aber auch so gesellschaftliche Sachen. Nächstenliebe und wie das alles in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt. Es wäre ganz egal, wie man sich da dazu verhält, es ist für alle eigentlich prägend.
Mhm. Ja, und mehr prägend, als man sich manchmal bewusst ist. Menschen, die hier sagen, nö, ich bin eigentlich Atheist, die meinen ja nicht, ich glaube nicht an Shiva oder Vishnu. Oder haben die gar nicht vor Augen oder so. Also für sie ist eine christliche Geschichte der Bezugsrahmen. Und das ist in Europa und Nordamerika überall einfach noch sehr, sehr, sehr präsent und auch sehr tief drin. Ich glaube, mehr als sich alle so eingestehen, die eben auch sagen, für mich ist Christentum vorbei. Nee, sie sehen oft gar nicht, was da einfach alles noch vorhanden ist.
Ja, und sie haben so eine bestimmte Art von Glaube. Oder meistens hat man so das Gefühl, das ist einfach eine ganz strikte, stringente, feste Form von Glaube, wo die eine tatsächlich verkörpern und wo die andere wie als Boomer an eine Wand projiziere, damit sie ja nicht so sein müssen. Oder ich glaube, ich kann das gar nicht. Also man müsste sich eigentlich erst mal darüber unterhalten, was versteht ihr eigentlich unter Glaube, wenn ihr so redet?
Mhm.
Und vielleicht hat er noch viel mehr Platz.
Ja.
Als man sich eigentlich so vorstellt.
Ja.
Bei der Frage habe ich jetzt auch noch mal was Spannendes gelernt. Also Peter Bixel haben wir ja mitbekommen, berühmter Schweizer Schriftsteller, verstorben, hatte eine spannende Verhältnis zum christlichen Glauben. Er sagte, ich glaube an Gott, auch wenn ich weiß, dass er nicht existiert. So, der passt ja ganz gut zum Thema. Der hatte eine große Vorliebe für Dorothee Sölle. Hat sie sehr geschätzt, hat auch Interview, Gespräch mit ihr gemacht. Und in dem Gespräch waren sie sich sehr einig, die Kirche ist auch ein Problem des Glaubensverlustes, weil beide der Überzeugung waren, Kirche ist sehr bürgerlich geworden, Kirche ist irgendwie sehr, sehr wohlanständig, sehr mit dem Staat im Einvernehmen. Und Dorothee Sölle beschrieb im Gespräch mit Peter Bixel ihre Entwicklung so, sie hatte eine Zeit, da war so Gott ist tot Theologie und das waren alles so Anliegen, die ihr wichtig waren, ehrlich sein, redlich sein. Und dann ist sie viel durch die Welt gekommen und hat gemerkt, es gibt Gläubige in Mittelamerika, Südamerika, für die ist Glaube kein theoretisches Problem. Glaube ist für sie die Kraft, solidarisch zu sein, nicht zu fliehen, keine Angst vor der Folter zu haben, sich um die Armen und Bedrängten zu kümmern. So, und Peter Bixel und Dorothee Sölle sagten, das fehlt im Grunde unseren Kirchen. Für uns ist Gott manchmal sehr unwirklich, weil wir unser Leben so einrichten, dass wir ihn bloß nicht brauchen. Da, wo Menschen solidarisch werden mit den Leidenden, werden sie so Druck kriegen, dass sie Gott brauchen. Das fand ich interessant. Wir sind ja eine sehr bürgerliche Kirche. Wir sind auch immer irgendwie für die Armen, vor allem theoretisch und auch praktisch und so. Aber was meint ihr? Könnt ihr es so ein bisschen nachvollziehen, dass so unter Druck Glaube und seine Gegenwart nochmal ein anderes Thema ist?
Ich glaube, dass jede Situation sich seine eigene Form von Glaube kreiert. Also es sind nicht die Menschen, die wählen, sondern wenn ich in Lateinamerika leben würde, also oder wie bei der Befreiungstheologie, und diese Situation von denen landlos, irgendwelche schlimme Landbesitzer, wo sie ausraubet, also alles Schlimme, dass man dann an diese alttestamentliche Befreiungsgeschichte anschließen kann, Exodus und Gott führt uns raus und dass das ganz anschaulich ist, weil das total passt zu der Situation, das kann ich mega verstehen und die Leute ziehen da unheimlich viel draus. Und bei uns ist es einfach, wenn man dann die Leute so sagt, ah, ihr seid alle so arm und so Krise, und dann lachen die sich einen Schranz ab, weil nein, es geht ihnen gut und wir sind in einer völlig privilegierten Situation und nicht jede Rhetorik passt da, sondern das gibt andere Formen von Glauben und das müsste man einfach auch ernst nehmen, oder?
Mhm. Ja. Ich habe den Eindruck, dass eben in solchen Kontexten Ja, diese Bezeichnung des christlichen Glaubens als ein Erlösungsglaube, als eine Erlösungsreligion einfach in einer gewissen Weise zumindest abgeschwächt wird. Geht's bei dir in diese Richtung? Also es gibt dann andere Kontexte, da fragt man sich tatsächlich, woher kommt mir die Kraft, das hier überhaupt noch auszuhalten und mich dem zu stellen. Dieses unmittelbare Bedürfnis und Rufen nach Frieden, nach Freiheit, nach Gerechtigkeit, wo die Situation so bedrängend ist, dass die Menschen überhaupt nicht lange überlegen müssen, von was sie erlöst werden müssen. Mhm. Während natürlich jetzt hier in unseren Kontexten, ich glaube, wir sind auch erlösungsbedürftig und diese Erlösungsbedürftigkeit hat uns ja auch gewaltig eingeholt durch bestimmte Katastrophen und bestimmte Krisen, wo wir merken, da muss jetzt irgendwas passieren. Der Gedanke gefällt mir aber eben gut, dass zu glauben etwas mit dieser mobilisierenden Kraft zu tun hat. Also selbst wenn es mir in meinem Leben, in meinem Umfeld eigentlich alles im grünen Bereich ist und ich manchmal auch für mich ehrlich sage, ja, in gewissen Sphären fehlt mir erstmal gar nichts, wenn Gott fehlen würde. Das hat sich irgendwie alles eingeschliffen. Aber dann eben doch zu sagen, ja, dann wäre ja Gott, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre ja Gott sozusagen die Kraft oder diejenige, die mich beunruhigt, die mich aus der Komfortzone lockt, die mich dann sagt und so, ja, du brauchst, dir fehlt vielleicht nichts ohne mich. Mhm. Aber es gibt Menschen, denen fehlt in einer geheimnisvollen Weise etwas ohne mich. Und dann werde ich in Bewegung gesetzt. Mhm. In diese Richtung könnte ich mir das vorstellen. Mhm.
Ja, und man muss die Vielfalt der Lebenslagen respektieren. Mhm. Ne? Also es gibt die Menschen, die sagen, ich brauche Gott zum Überleben. Ich brauche ihn als Kraft weiterzumachen. Mein Alltag ist und ich bin hier in der Pflege und ich helfe Leidenden und so. Das finde ich total verständlich. Und wenn du in einer ganz anderen Lage bist, kannst du nicht einfach entscheiden, jetzt mache ich es auch so. Du hast eine andere Lebenslage und musst erstmal schauen, wie Gott da eben reinpasst.
Und viele Leute sagen das, würde das auch gar nicht mehr sagen. Ich brauche Gott, weil er mir hilft, weil sie schon wissen, dass andere Leute sie dann völlig küsselt angucken und denken, was erzählt die eigentlich? Oder das kommt natürlich auch noch dazu.
Ja. Ich habe noch eine andere spannende Geschichte gefunden. Da hätte ich an Friederike auch mal eine Frage, ob wir nicht da als reformierte Kirche lernen können von der befreundeten Konkurrenz, wenn man so will. Katholische Kirche ist ja auch lange schon dabei, ist manchmal auch clever. Die haben Therese von Lisieux nicht nur als Heilige, sondern als Kirchenlehrerin. Die ist evangelisch gar nicht so bekannt. Für unser Thema passt sie jetzt aber super. Das war eine super fromme junge Frau, die ist mit 15 schon mit päpstlicher Erlaubnis Karmeliterin geworden und die war super, super close mit Jesus und war wirklich, die schwelgte in Glückserschütterungen und Begeisterungsgefühlen und hatte Gnadenerfahrung, ganz, ganz tiefe. So, und dann wird sie krank, sehr krank, schwer krank. Sie stirbt mit 24, also sehr ernst. Und in ihrer Krankheitsphase verliert sie den Glauben. Und sie beschreibt das auch ausführlich. Ich glaube nicht mehr an das ewige Leben. Mir scheint, dass auf dieses sterbliche Leben nichts folgt. Und sie sagt, ich verliere den Glauben. Ich bin in Finsternis. Ich spüre nichts mehr. Jetzt würde ich sagen, also ganz verliert sie den Glauben nicht, weil sie hat dann so weitere Ideen und sagt, aber die Liebe habe ich noch und die Liebe ist das, was mich nach wie vor trägt. Und dann hat sie die Idee, ich kannte Atheisten bisher immer nur so als böse, furchtbare Menschen, vor denen gewarnt wird. Jetzt sehe ich, Gott nimmt mir den Glauben weg, ich kann nichts mehr glauben und spüre nichts mehr. Vielleicht, um mich in Solidarität mit den Nichtgläubigen unserer Zeit zu bringen. So, dann ist sie auch recht bald tot und kann nichts Gefährliches mehr sagen. Viele Päpste haben sie wahnsinnig gehypt und gesagt, sie ist unsere große Missionarin in einer atheistischen Zeit. Gott hat sie den Atheismus schmecken lassen, um zu zeigen, auch da ist er irgendwie präsent. Die Geschichte ist ein bisschen scary und man weiß nicht, was ist original, was wird aus ihr gemacht. Aber die Idee finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht zu sagen. Eine Frau, die sagt, ich habe den Glauben verloren, die Kirche sagt dazu und du gehörst voll dazu und wir können viel von dir lernen. Könnte die reformierte Kirche nicht auch überlegen, Peter Bichsel, jetzt ist er tot, selig sprechen, heilig sprechen, haben wir nicht im Angebot, aber irgendwie auch mal sagen, Leute, die sagen, ich glaube nicht, dass Gott existiert, aber ich glaube an ihn, das ist ja nichts am Rand oder draußen, sondern irgendwo gehört es doch mitten hinein in die Kirche. Er war Kirchenmitglied sein Leben lang. Was meinst du?
Also als Erstes fällt mir ein, dass es da mal einen gab, der am Kreuz sein Glaube an Gott verloren hat und der auch nicht rausgeschmissen wurde. Deshalb muss man auch alle anderen nicht rausschmeißen, sondern kann sich da als Beispiel dran nehmen. Ich habe das übrigens schon öfters erlebt, auch mein Opa, wo ganz fromm war, so ein frommer Pietist, hat auf dem Sterbebett gesagt, wenn ich es doch nur glauben könnte. Also das kann einem passieren, ja. Und ich finde sowieso, man soll sich nicht so als Vorstellung davon machen, was Glaube ist und alle danach bewerten, sondern man sollte bei den Leuten bleiben, wo sie sind, oder? Und dann jemand, dem das passiert, nicht sagen, hey, jetzt kurz vor knapp verlierst du nur deinen Glauben, sondern die Person trösten oder mit begleiten und sagen, jetzt kommt schon wieder besser, die Krise hört auf oder was auch immer. Weil das ist ein, also jemand, wo überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hat. Also ich stelle mir immer vor, irgendwelche Asiaten kommen in die Schweiz und laufen durch Zürich und findet zu Recht, das ist ja eine vollchristliche Welt, oder? Und dann gibt's Leute wie jetzt der Herr Bichsel oder Leute wie mein Opa oder die Madame Lisieux. Die bewegen sich ja immer noch in so einem christlichen Rahmen. Sonst sie benutzen den ja, um ihre Befindlichkeit oder ihre Zustände auszudrücken. Und das gehört doch alles dazu. Also wenn natürlich jemand sagt, ich will da nicht dazugehören, dann respektiert man das. Aber eigentlich wäre es auch besser, wenn er sagen würde, aha, ihr seid es anders als ich, komm, lasst uns mal drüber reden.
Lass uns nochmal auf die reformierte Kirche zu kommen. Würdest du mit mir mitdenken in dieser Richtung? Also ich bin ja auch in dieser Tradition zunächst mal groß geworden und dann hatten wir diesen wunderbaren Pietismus dann bei uns in Südwestfalen und so. Und jetzt bin ich ja nochmal in einer besonderen Weise sozusagen Teil der reformierten Kirche Schweiz geworden. Seit, keine Ahnung, wie viel, über 25 Jahren lebe ich ja schon hier. Und jetzt nochmal in einer gesteigerten Weise. Und ich habe irgendwie gedacht, alle Antworten, die uns hier gegeben worden sind, haben Platz in der reformierten Kirche. Die reformierte Kirche hat eine Riesenstärke darin, dass sie den Leuten eben zunächst mal nicht vorgibt, was es mit Gott auf sich hat und wer er oder sie am Ende dann auch exakt genau ist und dann auch den Glauben einpackt. Und überhaupt diese Frage, wer ist in, wer ist out, spielt hier überhaupt gar keine Rolle, sondern was bei dieser Frage, was fehlt dir, wenn Gott fehlt, ja so wunderbar deutlich geworden ist, hier kann jeder mitreden, sogar Leute, die völlig davon ausgehen, es gibt überhaupt gar keinen Gott, auch die könnte man ja fragen, ja, wie müsste er denn sein, wenn du an seine oder an die Existenz von so etwas wie Gott glauben würdest. Ich habe den Eindruck, das ist die ganze Herausforderung, aber es ist auch die ganze Schönheit und Stärke der reformierten Kirchen, dass sie solche Fragen stellt. Und so wie Thorsten es eben auch gesagt hat, dass sie auch in einer besonderen Weise, ja, etwas zu bieten hat für die Menschen, die vielleicht in anderen Kirchen und in anderen Traditionen eher die sind, die außerhalb der Kirchenmauern sind. Aber hier ist das Bewusstsein ganz stark, nein, diese Kirchenmauern sind komplett porös und löcherig und an manchen Stellen bröseln sie auch wirklich ein. So erlebe ich es. Was sagt ihr dazu? Das ist mir nochmal in den Sinn gekommen, als ich gedacht habe, Wenn man die reformierte Kirche fragen würde, ja, was fehlt dir denn, wenn Gott fehlt, würde ich da auch sagen, da würde uns sozusagen die Energie, die Kraft, die oder derjenige fehlen, die uns immer wieder auch deutlich macht, eigentlich haben wir das in unserer Mitte und es ist auch ein Teil des Glaubens, Atheismus, Menschen, die eben wie Bichsel oder auch andere sagen, es gibt ihn nicht und ich glaube aber irgendwie trotzdem, das hat hier Platz.
Also ganz grundsätzlich, seit dieser Gott beschlossen hat, als monotheistischer Gott in den Himmel zu verreisen, sind wir mit diesem Thema von An- und Abwesenheit befasst. Wir haben Gott gar nicht anders als an- und abwesend. Und vermutlich hat er das noch recht schlau gemacht, dass er das noch gemacht hat, weil wenn er nur anwesend wäre, hätten wir ihn schon lange um die Ecke gebracht. Und wenn er nur abwesend wäre, würde er uns nicht mehr interessieren, oder? Und damit setzt er unheimlich viel in Bewegung. Also aber dieses Thema, deshalb kann man gar nicht sagen, wenn jemand zweifelt oder wenn jemand sagt, ja, vielleicht ist er doch nur abwesend. Gut, es gibt einfach Leute, die wollen mit einem nicht über das Thema reden. Und die tun höchstens ein sich abarbeiten lassen, dass man irgendwie sie nur dieses Zeugnis und jene Überlegungen und so weiter hat. Ich rede nicht von denen, sondern ich rede von der Gruppe der Interessierten, also am Thema Interessierten. Und deshalb würde ich sagen, die haben eigentlich alle Platz. Und es hat ja bei uns in der reformierten Kirche unheimlich viele verschiedene Sachen. Und das hängt natürlich jetzt auch mit was ganz Modernem zusammen, also wenn das andere ganz alt war, mit was Modernem, dass wir heute individualistisch unterwegs sind und dass jede und jeder selber vor sich verantworten muss, welchen Glaube oder er oder sie lebt. Also das ist was, das bringst du auch gar nicht weg. Und das ist auch, dass Leute wollen authentisch sein, sie wollen ehrlich sein, sie tun sich Rechenschaft. Also es ist mit einer großen Ernsthaftigkeit, werden solche Fragen überlegt und beantwortet. Das hat man ja jetzt in denen viele Antworten auch gesehen. Und deshalb gibt es gar nicht so eine Harmonisierung durch eine Lehre oder so. Das kann es gar nicht geben. Wenn man mit den Menschen, wo es heute gibt, eine Kirche machen will, dann muss es eine sein, wo pluralistisch ist. Und die Frage ist, unterhalten wir uns über das Reformierte? Was heißt Reformierte? Unterhalten wir uns darüber? Weil das ist nicht so anything goes, oder? Sondern das ist, wir sind reformierte Kirche. Und das andere ist, worin besteht unsere Einheit? Aber dass die alle dazugehören, die dazugehören wollen. Logisch.
Sagst du noch, worin unsere Einheit besteht?
Also mir ist noch wichtig, dass wir mehr miteinander in Dialog treten über unsere verschiedenen Auffassungen. Und zwar nicht so, dass ich mit dem Andreas rede und hinten habe ich schon so eine Strichliste und dann, oh nein, der fällt raus. Also nicht so, sondern ich interessiere mich für deine Geschichte oder ich möchte wissen, wie es dir geht. Und dann möchte ich natürlich auch wissen, wie der Glaube ins Spiel kommt. Und dann könnte man eigentlich so ist man schon bei der Persona und man könnte auch darüber ins Gespräch kommen, warum du so glaubst und du anders und so weiter, ohne wirklich da nachher eine Einheitsreligion draus zu machen, sondern wie eine gemeinsame Basis, die erstmal heißt, ich respektiere dich als Mensch, ich gehe davon aus, dass das, was du sagst, das ist, was du denkst und was richtig ist und keine Verurteilungen da sind. Und die Einheit, große Frage, wenn ich das wüsste, aber ich kann euch einfach erzählen. Ich war ja gerade beim Pfarrkapitel, Rötrede vom Pfarrkapitel, Sonntag bis Dienstag. Und da hat es ja auch, also lauter Pfarrpersonen, männlich und weiblich, und sehr viele unterschiedliche Richtungen. Und es wurde aber die Diskussionen klar, wobei ich muss wirklich sagen, sehr wertschätzend und die Diskussion konstruktiv aufeinander aufbauend. Ich bin richtig happy gewesen. Aber es gibt sehr viele Leute mit unterschiedlichen Auffassungen. Und dann haben wir am Schluss zusammen das Abendmahl gefeiert. Oder wir haben vor dem Essen immer Lieder gesungen. Und also bleibe ich jetzt mal beim Abendmahl. Das ist was, man begeht ein Ritual, wo alle kennen. Man singt Lieder, spricht Gebete und hat dieses Ritual vom Textvorleser, Brotverteiler, Weintrinker. Und dadurch wird plötzlich durch den an- oder abwesenden Gott wird alles synchronisiert. Und das ist eine Form von Einheit, die besteht in der gemeinsamen Ausrichtung auf Gott oder auf Karfreitag oder auf Karfreitag und Ostern in diesem Ritual. Aber man stimmt sich aufeinander ein, ohne dass die Differenz verloren geht, aber sie spielt in dem keine Rolle.
Finde ich sehr schön. Mir hat so ein deutscher Theologe da nochmal geholfen, so zu fragen, wie kriegen wir denn alle im Blick? Paul Tillich hat vor ziemlich genau 100 Jahren gesagt, Kirche steht irgendwo auf dem, was Paulus sagt, die Rechtfertigung des Gottlosen. Wir haben nur eine ganz, ganz lange Zeit Rechtfertigung des Gottlosen immer verstanden als Rechtfertigung der Schuldigen, die umkehren. Und wir haben es versäumt, auch mal ernst zu nehmen, Rechtfertigung des Gottlosen. Wenn das ernst genommen ist, heißt es doch auch Rechtfertigung der Zweifelnden, der Unsicheren, der Ungewissen. Und das wäre für mich entscheidend. Evangelium muss doch Evangelium für alle sein. Evangelium kann nicht bestimmte Form von gläubig sein zu ihrer Vorbedingung machen. Evangelium muss eine große Freude für alle sein, gerade auch der Zweifelnden. Ich glaube, da hat er einen Punkt gehabt vor 100 Jahren, das ist heute aktueller denn je, so dass man, ob man Gott in seiner Anwesenheit oder Abwesenheit feiert oder beklagt, doch wissen darf, Kirche, Evangelium, Glauben steht für diese große Freude für alle. Es gibt was Gutes, es gibt was Schönes, es gibt eine Heilsbotschaft von Gott. Und irgendwo gibt es vielleicht in dir ein Türchen, wo das eindringen kann. Lass dich mal überraschen.
Sehr schön. Na? Friederike, du hast uns mit diesem tollen Statement, dass du sagst, Gott ist ja immer entweder als der Anwesende oder Abwesende in dieser Welt, und das hat ja ziemlich schlau gemacht, hast du uns jetzt zum Abschluss unserer Podcast-Folge auf eine ganz, ganz super Spur gebracht. Die würde ich auch gerne so stehen lassen, obwohl es noch einiges zu bequatschen gäbe. Die Frage, ob Gott nicht auch uns vermisst. Die Frage, ob es nicht auch ein Fehlen Gottes seiner selbst gibt, also dass Gott sich sozusagen selber fehlt. Du hast schon auf den Gekreuzigten verwiesen, dem auch der Glaube abhanden kommt. Also da gäbe es noch ganz, ganz viel zu machen. Machen wir jetzt nicht mehr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Friederike, dass du dabei warst. Es war eine große Bereicherung. Und an die HörerInnen geht von uns das freudige Wort. Es war uns eine Freude, es hat uns tief bewegt, aber es war eine tolle Sache, von euch diese Antworten zu bekommen, darüber nachzudenken, sich in Frage stellen, inspirieren, ermutigen zu lassen. Vielen, vielen Dank, und wir verabschieden uns für dieses Mal. Wir sind Geistzeit. Alles Gute euch.
Danke für die Einladung. Tschüss.